Hallo, ich bin Jana und ihr hört den Babelli-Podcast für junge Eltern und die, die es bald werden. Heute begrüße ich die wunderbare Jessica als Interviewgast. Sie steht mir offen Rede und Antwort zum Thema Hausgeburt. Das Reinhören lohnt sich aber nicht nur für diejenigen unter euch, die vielleicht auch vorhaben, ihr Baby daheim zu entbinden, sondern für jede Schwangere. Warum es so wichtig ist, dass ihr bestärkt und vertrauensvoll in die Geburt geht, darum geht es unter anderem heute. Hallo Jessica, du bist heute mein Gast. Wir reden heute über Hausgeburten, so der Plan. Wenn wir denn mal dazu kommen, weil ich kann kurz dazu sagen zum Start, unsere Interviewsituation ist gerade sehr lustig. Wir sind in deiner Küche. Darf ich verraten, dass die nicht besonders aufgeräumt ist?
Das darfst du.
Okay, ist also kein Geheimnis. Also die Küche ist nicht sehr aufgeräumt, finde ich sehr sympathisch, weil ich bin ja, mir wird ja mal aus meinem Umfeld gesagt, Mensch, wow, wie kannst du nur so leben? Meins wäre es ja nicht. Von daher, ich fühle mich hier sehr fast wie zu Hause. Und du hast gerade dein jetzt schlafendes Baby in der Trage und du läufst gerade mit einem 6-Meter-Kabel und Mikro hier so ein bisschen rum, damit dein Baby einfach weiter schläft und wir uns ein bisschen unterhalten können. Wir versuchen es ja schon seit einer Weile, muss man dazu sagen. Und jetzt komme ich eigentlich aufs Thema. Wir reden heute über Hausgeburten und für mich ist so die Frage, du bist nun eine der wenigen, die das selbst erfahren hat, erlebt hat. Und für mich ist die Frage, immer wenn ich mich mit diesem Thema beschäftige, mein Kind kam ja im Krankenhaus zur Welt. Und ich hatte mich aber auch schon mit zumindest einem Geburtshaus vorher so ein bisschen befasst. Und für mich ist die Frage bei einer Hausgeburt wirklich, ist das ein Trendthema, was irgendwie gerade aufkommt, was wächst? Woher kommt auch dieses Bedürfnis, dass man bewusst sich gegen ein Krankenhaus entscheidet? Und andererseits, ist es tatsächlich eine sichere Alternative? Also was sind da so die Faktoren, die da irgendwie die da anders sind, was sind die Unterschiede und ich weiß es noch bei mir aus dem Umfeld, dass ich da auf jeden Fall mit der Aussage, dass ich überlege, nicht in ein Krankenhaus zu gehen, ganz, ganz viele Reaktionen ausgelöst habe. Oh, und ja. Ich glaube, darüber kannst du auch so ein bisschen berichten. Mhm. Und jetzt, bevor wir aber so richtig ins Thema gehen, Hausgeburt, würde ich gerne ein paar Worte von dir hören. Wer bist du denn, was machst du, was treibt dich um?
Ja, ich bin Jessica Sawatzke, ich bin jetzt gerade 33 geworden. Ich habe 2 Kinder, der Oskar ist im Januar 2015 geboren und der Edgar im Mai 2019. Und ich bin gelernte Ergotherapeutin und habe mich inzwischen auf den Schwerpunkt Säuglinge und Kleinkinder spezialisiert. Habe Gesundheitswissenschaften hier an der schönen Charité in Berlin studiert. Ja, und mein zweites Kind kam zu Hause zur Welt.
Du hast nicht erwähnt, mir wurdest du damals, als wir uns das erste Mal persönlich getroffen haben, als die Stoffwindel-Queen vorgestellt. Ja? Das heißt, eigentlich dein Hauptberuf ist ja, du bist Stoffwindelberaterin.
Genau, mit meiner Firma oder meiner Marke Stoffwindelliebe begleite ich seit 2015 Familien auf dem Weg zu ihren perfekten Stoffwindeln. Ich nehme denen die Angst und mein großes Motto ist, auskochen war gestern.
Ja. Mhm.
Möchte gerne aufklären, wie praktisch die heute sind. Ich habe auch meine Bachelorarbeit übrigens über Gesundheit und Stoffwindeln und Bäckerwindeln geschrieben. Mhm. Spannend. Und habe jetzt auch, also ich gebe hier vor Ort Kurse und mach Beratungen und Mietpakete für Neugeborene. Und habe jetzt auch noch einen Online-Kurs ins Leben gerufen, das große Stoffwindel 1x1. Mhm. Da kann man halt, also wenn man keine Beraterin in der Nähe hat, halt das online lernen.
Das heißt für Eltern schon während der Schwangerschaft, die können da schon...
Genau, oder wenn das Baby schon da ist.
Ja.
Und man kann auch da Stoffwindelberaterin werden. Also ich habe auch die Ausbildung in meiner Stoffwindelakademie ins Leben gerufen.
Okay. Und ich kann dazu sagen, wir kennen uns ja auch so. Also mein letzter Interviewgast, den kannte ich auch persönlich. Und wir kennen uns halb beruflich, halb persönlich. Das heißt, wir haben uns eigentlich, glaube ich, damals kennengelernt über meinen Blog, den ich damals hatte. Mhm. Und auch so über 5 Ecken. Und da ging es eben auch, wir haben uns, glaube ich, auf irgendeinem Event mal getroffen oder so. Da ging es nämlich darum, du in deiner Funktion als Stoffwindelberaterin da und ich aus dem Mama-Blog-Thema heraus. Ja. Und ja, dann haben wir festgestellt, wir wohnen direkt um die Ecke, sind hier irgendwie im gleichen Kiez unterwegs. Ja. Und so kommt es heute, dass du dich netterweise bereit erklärt hast, uns hier mal Rede und Antwort zu stehen zum Thema Hausgeburt.
Ja, das ist ein super spannendes Thema, über das viel zu wenig bekannt ist. Ne? Deswegen finde ich es super, dass ihr das vorstellen wollt.
Ich finde es spannend, weil das ist auch was, es wird wenig berichtet, weil einfach die große Masse, ich glaube, ich hatte heute noch mal vor dem Interview jetzt oder vor unserem Gespräch gelesen, 98% der Mütter entbinden tatsächlich im Krankenhaus. Was ja die überwältigende Mehrheit ist, also eine Riesenzahl. Und ich glaube, daher war es für mich in der Schwangerschaft schon auch einfach interessant, überhaupt zu wissen, da gibt es eine Alternative. Also ich glaube, das ist gar nicht allen bewusst, dass man eben nicht nur ins Krankenhaus, also man muss nicht ins Krankenhaus gehen. Ich muss nicht ins Krankenhaus gehen, wenn ich mein Kind gebären möchte. Und bei dir ist es so, was ich besonders interessant finde, dein erstes Kind, deinen älteren Sohn, hast du ja im Krankenhaus geboren und dein zweites dann daheim. Und was mich interessieren würde, so gleich als erstes ist, wenn du jetzt zurückblickst, würdest du sagen, da gibt es einen großen Unterschied zwischen beiden Geburtserfahrungen?
Es ist total Wahnsinn. Also ich würde sagen, das erste Kind, da wurde ich entbunden und beim zweiten Kind habe ich geboren. Also es ist tatsächlich, als wäre ich das beim ersten Kind gar nicht ich gewesen. Ich habe dann in meiner ersten Schwangerschaft den Wunsch geäußert, ins Geburtshaus zu gehen. Und mein Freund war mit beim Frauenarzt und da hat mein damaliger Frauenarzt, gesagt, damit wäre ich total verantwortungslos. Hebammen hätten keine Ahnung und ich habe mein Kind umbringen wolle. Und mein Freund hat natürlich voll in die gleiche Kerbe gehauen und war so, ja, Risiko und wenn irgendwas ist, ist doch viel sicherer.
Das heißt, die sehr negative Meinung einfach schon zum Geburtshaus.
Okay. Genau, dann habe ich mich halt verunsichern lassen und obwohl die mich im Geburtshaus genommen hätten, ich habe mit denen telefoniert, habe ich dann halt einfach irgendwann den Zeitpunkt verpasst, ne? Und dann blieb halt nur noch die Variante Krankenhaus übrig. Ne?
Das heißt aber, dass du nicht ins Geburtshaus gegangen bist, das ist dann so ein bisschen, du hattest diese negative Erfahrung mit deinem Arzt, dein Partner stand da auch nicht hinter dir, hat auch gesagt, Krankenhaus ist einfach eine sichere Nummer und dann hast du nicht bewusst gesagt, ja, ich gehe gerne ins Krankenhaus, sondern du hattest schon diesen Gedanken, ach eigentlich, so richtig wohl hast du dich eigentlich schon an der Stelle nicht damit gefühlt, du hättest was anderes dir einfach vorgestellt.
Ja.
Du hast diesen medizinischen Blick. Würdest du sagen, dass du dadurch von Anfang an offener dem Thema Geburtshaus gegenüberstandest? Also gar nicht mehr so viel Überzeugungsarbeit vielleicht nötig war, wie jetzt bei einer Mama wie mir, die einfach erstmal nur das Krankenhaus kennt?
Dadurch, dass ich halt lange in verschiedenen Kliniken gearbeitet habe, kenne ich ja die Abläufe und weiß, was da so passiert, ne? Und warum manche Dinge wie gemacht werden. Und ich weiß auch um die Personalsituation.
Ja.
Und ich war halt eine gesunde Schwangere. Ich habe mich gesund ernährt, ich habe Sport gemacht. Und ich war damals 27, 28, also bestes Alter eigentlich. Und ich dachte mir, ja, ich kann das. Wir Frauen sind dafür gemacht, Kinder zu kriegen. Ne? Sonst würde es uns nicht geben. Warum sollte ich das nicht probieren?
Das heißt, du hattest dieses Vertrauen in den Körper und hast gedacht, ein Krankenhaus ist gar nicht der Ort, wo du hin musst.
Genau, ich war ja nicht krank. Ne? Ich hatte kein Risiko. Genau. Ja, mein Frauenarzt war da halt extrem dagegen. Ich habe den dann zum Glück gewechselt, als ich eine Hebamme gefunden habe, die auch meine Vorsorge gemacht hat, ne, also mich auch in der Schwangerschaft betreut hat. Die konnte eigentlich alles machen, bis auf den Ultraschall. Ne, und hatte eigentlich vorgeschlagen, dass sie mit dem Frauenarzt sich die Vorsorge teilt, woraufhin er mich rausgeworfen hat und ich das große Glück hatte, von meiner Hebamme exklusiv betreut zu werden. Und das war super, weil sie mir wieder das Vertrauen in mich zurückgegeben hat und mir diese Ängste genommen hat, die ich durch diesen Gynäkologen tatsächlich hatte.
Als du dann, wenn wir jetzt direkt auf die Geburtserfahrung schauen, daheim und Krankenhaus, war deine erste, wie würdest du die erste Geburt im Krankenhaus bezeichnen? Du hast gesagt, du hast dich so ein bisschen gefühlt, als hättest du dich selber abgegeben oder als wärst du nicht wirklich dabei gewesen. Kannst du das so ein bisschen in Worte fassen, wie du dich da, was da passiert ist, wie du dich gefühlt hast?
Eigentlich bin ich sehr selbstsicher und weiß, was ich will. Aber wenn es mir nicht gut geht, ich müde bin zum Beispiel, dann verliere ich so ein bisschen den Kontakt zu mir. Ne? Und es ging 10 Tage vor dem errechneten Geburtstermin, ging halt Wehen los. Ne? Ich habe noch studiert, ich hatte keinen Mutterschutz. Ich wollte dieses Semester unbedingt noch schaffen. Ne? Hatte also auch Druck dahinter und war halt völlig überrollt, dass das schon losging. Ne?
Ja.
Und konnte auch dann nicht schlafen und hatte, glaube ich, 2 Tage am Stück nicht geschlafen. Dann wurden die Wehen immer stärker. Ich wusste nicht, wie ich atmen sollte, war irgendwie, ne? Und dann sind wir ins Krankenhaus gefahren.
Das heißt, die ganze Situation war einfach, das war so eine Überforderung. So, jetzt geht's plötzlich los und du hattest nicht das Gefühl, dass du weißt, ah, so muss ich jetzt agieren oder darauf hat mich dieser Geburtsvorbereitungskurs jetzt perfekt vorbereitet, habe ich alles gelernt, sondern das ist dieses, oh Gott, was ist das denn jetzt? Und dann machen wir uns mal auf den Weg irgendwie.
Genau, ich war so programmiert und es geht los, jetzt fahren wir in die Klinik und dann sagen die mir, was ich machen muss.
Ja.
Also ich habe mich darauf verlassen, dass die mir dort helfen. Dann hängst du ja erstmal stundenlang am CTG zum Beispiel. Ne? Und ich habe mich ja irgendwie auch alleingelassen gefühlt. Klar war mein Freund dabei, der wusste aber, es war ja auch seine erste Geburt, ne? Ja. Wusste sich auch nicht oder wusste mir nicht zu helfen. Im Endeffekt hatte ich dann eine PDA und einen Wehentropf und habe das Kind auf dem Rücken liegend geboren. Und das war aber nicht das Kind ist da und ich freue mich mega. Ich habe mich irgendwie ganz komisch gefühlt. Ne? Auch die Tage danach waren echt nicht schön.
Ja.
Und die Geburt von Edgar war total anders. Ich habe gemerkt, der kam 3 Tage nach dem errechneten Geburtstermin. Ich habe gemerkt, das geht los. Oskar schlief noch und mein Freund schlief. Mhm. Und ich dachte so, jetzt werden die Wehen stärker. Ich gehe mal hoch. Ne, habe mir die Wanne eingelassen, habe mir noch was zu essen gemacht und habe mich bewegt. Mhm. Und habe dann irgendwann Geräusche gemacht. Ich habe dann so getönt und geatmet und habe gemerkt, ach, das tut mir ja gut, ne, da kann ich mit arbeiten. Habe dann meine Hebamme angerufen und ja, die war noch ganz entspannt. Und dann habe ich mich nochmal hingelegt, geatmet, getönt, habe so auf beim Ausatmen getönt. Bin sogar zwischen den Wehen eingeschlafen, genau. Und dann ist meine Mama wach geworden, die war hier
ja. Und
hat uns unterstützt. Und hat sich um mich gekümmert. Dann kam meine Hebamme und ich bin dann auf dem PC-Ball mit dem Oberkörper vor und zurück und habe geatmet und
ja. PC-Ball ist dieser große
Gymnastikball.
Nenne ich ihn immer so Gymnastikball. Okay.
Genau, der Gymnastikball.
Und ich wollte nochmal sagen, Tönen. Tönen habe ich jetzt, bevor ich mich nicht voll in dieses Kind-Thema eingearbeitet habe, wusste ich überhaupt nicht, was das ist. Also während meiner Schwangerschaft, wenn mir jemand gesagt hat, was ist Tönen? Kannst du das kurz erklären, was Tönen heißt?
Dass man beim Ausatmen Laute macht, die einen öffnen. Zum Beispiel ein O oder ein U, ne, wo der ja. Mund halt entspannt ist, weil es heißt, wenn der Kiefer entspannt ist, ist auch ja, untenrum alles entspannt.
Und das ist natürlich der Geburt sehr, sehr zuträglich, können wir hier so als mal so in den Raum genau. Werfen, würde ich sagen. Genau, okay. Mhm.
Ja. Ich habe mich jetzt zu Hause auch sehr gut aufgehoben gefühlt. Ne? Ich habe mich vorher auch mit einer Körpertherapeutin unterhalten, die mir den sehr weisen Rat gegeben hat, dass das Kind so auf die Welt kommt, wie es gezeugt wurde. Also ne? So wie man gerne intim wird, so sollte man sich die Geburt gestalten.
Ja.
Also nicht Licht an, 1000 Leute rennen rein und es riecht komisch, sondern geborgen zu Hause, ein bisschen abgedunkelt vielleicht. Ne?
Das finde ich so interessant, dass es mir diese Atmosphäre oder ich glaube, damals, als ich so weit war, ich bin ja auch ins Krankenhaus gefahren, einfach habe das nicht groß hinterfragt.
Hm.
Aber wenn ich merke das jetzt zum Beispiel, wenn ich krank bin oder wenn ich und mein Kind krank sind, dieser Rückzug zu Hause, dass man einfach alles hat, wo man es irgendwie gerade braucht, wie wohltuend es ist. Und ich war einmal im Urlaub, da sind wir krank geworden.
Hm.
Das war automatisch viel schrecklicher, weil alles ungewohnt war, weil die Geborgenheit einfach nicht die gleiche war wie daheim. Und da habe ich zum ersten Mal verstanden, was, glaube ich, gemeint ist mit diesem, dass einen diese Hektik, dieses Licht, diese ganz andere Atmosphäre als daheim total rausbringen kann. Vielleicht war ich da früher oder bin ich da gar nicht so empfänglich für mich. Mir hat es nicht viel ausgemacht, hatte ich damals den Eindruck. Ja? Ich war irgendwie so aufgeregt und so voller, wow, krass, ich gebär jetzt hier irgendwie mein Kind, so in diesem Modus.
Mhm.
Aber ich verstehe das, glaube ich. Und ich hatte, was du auch gerade gesagt hattest, dieses, wie man sich intim macht, da gibt es auch ein Buch, was diesen Ansatz hat, dass man sagt, so wie man sich am wohlsten fühlt, so muss auch oder sollte im Optimalfall auch die Geburt einfach sein. Und der Eindruck von, glaube ich, ganz vielen, die schon ihr Kind entbunden haben, ist einfach, ein Krankenhaus leistet das bisher eben nicht. Also es ist einfach ein ganz, ganz anderes Setting als zu Hause oder auch im Geburtshaus.
Genau, es kommt halt ein bisschen drauf an. Also klar kann man auch im Krankenhaus eine total schöne Geburt haben.
Mhm.
Und wenn man sich in diesem Setting wohlfühlt, ne, es ist einfach unser Gehirn, das hat einen ganz, ganz alten Teil, das Kleinhirn, was für unser Überleben sorgt. Und wenn wir uns bedroht fühlen oder da reicht auch schon ein falscher Geruch oder ein falsches Wort, ne, dann
ja. Schalten
wir einfach in so einen Überlebensmodus. Und dann können wir uns nicht öffnen und dann können wir auch nicht gebären. Ne?
Ja.
Das ist ganz wichtig.
Und das war dein Gefühl bei der ersten Geburt? War das so, dass du dieses Gefühl hast, du warst sozusagen raus und das hat vieles schwieriger gemacht? Oder?
Genau, ja. Ja. Ich hab mich nicht geöffnet, ich habe mich nicht fallen lassen. Ich habe Glück gehabt, dass mein Sohn super Werte hatte. Ich habe mir diesen Geburtsbericht angefordert und es gelesen, hätte das noch länger gedauert oder hätte er schlechtere Werte gehabt und hätten sie einen Kaiserschnitt gemacht. Also das
ja. Wäre
auch das Letzte gewesen, was in dieser Geburt noch gefehlt hätte.
Ne? Mhm. Das heißt, die Gefühle dazu waren schwierig. Stand für dich schon mit der zweiten Schwangerschaft am Anfang fest, dass du nicht nochmal ins Krankenhaus gehen möchtest?
Ja, auch bevor wir uns dafür entschieden haben, noch ein Kind zu kriegen oder wann wir dieses Kind kriegen, war mir klar, dass ich das Kind zu Hause kriegen werde.
Ja.
Mein Freund war da eher gemischter Gefühle. Ne?
Ja.
Und ich habe ihm auch einen Film gezeigt. Und auch meiner Mutter, weil die natürlich mit der Entscheidung auch eher so dachte, will mein Kind sich umbringen, ne?
Ja.
Der Film heißt Die sichere Geburt. Mhm. Und da wird das nochmal ganz genau erklärt, was im Körper passiert, ne? Und warum das so ist. Und warum es eben so wichtig ist, dass man sich wohlfühlt und sich geborgen fühlt.
Ja. Das heißt, der Film war für dich so ein bisschen, das war deine Argumentationsgrundlage im Sinne von, ja, hey Leute, ich bin hier nicht irgendwie, ich will hier niemanden in Gefahr bringen, sondern es geht darum, wie ich eine positive Geburtserfahrung sammeln kann. Und vielleicht auch zu zeigen, ich habe mich da informiert, das ist sozusagen nichts total Verrücktes, ja, was ich mir jetzt irgendwie ausgedacht habe oder was irgendwelche esoterischen Spinner hier irgendwie machen wollen. Ja? Mhm. Was ja auch manchmal dieses Klischee ist, was mir da in dem Zusammenhang begegnet. Hat das geholfen? Also würdest du sagen, du hast damit erreicht oder warst du vielleicht einfach selbstbewusster und irgendwann hat man gemerkt oder hat dein Umfeld gemerkt, egal was wir der Jessica jetzt hier erzählen, die lässt sich sowieso nicht mehr beirren?
Ich glaube, das war einfach nochmal so eine Bestärkung. Die wissen ja, warum sollte denn die Gesundheitswissenschaftlerin nicht in ein Krankenhaus gehen? Warum sollte ich den anderen Weg gehen, ne, und außerklinisch, ja, gebären? Und natürlich habe ich mich auch schlau gemacht und habe Studien zum Thema gelesen und, ja, geguckt. Ne. In Deutschland ist es halt einfach das Krankenhaus der Standard. Früher war übrigens Hausgeburt der Standard. Das hat sich halt leider in den letzten Jahren, Jahrzehnten geändert. Mhm. Und durch die Hebammensituation ist es natürlich nochmal umso schwieriger geworden, auch wenn man sich für eine Hausgeburt entscheiden möchte oder eine Geburtshausgeburt, das zu tun, weil es einfach wenig Hebammen gibt. Ne?
Ja.
Es gibt sogar inzwischen viele, die eine Alleingeburt deswegen machen.
Was ich interessant finde, ist, ich habe mich ja auch für die Recherche für diese Folge so ein bisschen durchgegoogelt, einfach mal geguckt, was spucken die Suchmaschinen aus, und bin da auf ganz unterschiedliche, je nachdem von welcher Seite was kommt, ganz unterschiedliche Studienergebnisse und Lagen drauf gestoßen. Und das, was ich so rausgezogen habe, war, letztendlich sind die, es ist sehr schwer zu vergleichen. Also wirklich, dass man sagt, wissenschaftlich, wie viel sicherer oder unsicherer das jetzt ist, ist sehr schwer, weil die Fallzahlen sehr, sehr gering sind beim Thema Hausgeburt. Also dass eben kritische Stimmen da natürlich Futter haben und sagen, oh, das ist trotzdem zu unsicher. Und ich hatte gelesen, dass in Deutschland zumindest der Gynäkologenverband, Ärzteverband sagt, das geht gar nicht. Zumindest eine Hausgeburt geht gar nicht, weil die Wege zu lang sein, falls irgendwie doch was schief geht. Und ich weiß, dass das von Hebammen kritisiert wird, weil die halt auch sagen, da muss man dann an den Wegen oder an den Stellschrauben einzeln drehen. Das ist sozusagen kein Argument dagegen. Jetzt stelle ich mir aber vor, ich bin da kritisch oder meine Partnerin oder irgendjemand aus meinem Umfeld sagt mir das und ich google dann einfach drauf los und stoße auf sowas. Ich wäre dann der Typ, bei mir ist so dieser Restzweifel so im Sinne von, wenn sich jetzt die Nabelschnur um den Hals gelegt hat, ja, merke ich das vorher? Also ist das sozusagen, ist das auch bei einer Hausgeburt eine Situation, in der man dann gewachsen ist, oder ist es dann doch besser, am Ende im Krankenhaus zu bleiben, zu sein?
Das sind jetzt zwei Themen. Also zum einen ist es so, auch wenn es geringe Fallzahlen gibt, es gibt in der Statistik Möglichkeiten, das quasi so zu rechnen, dass es gleich, also dass man die beiden Sachen vergleichen kann. Mhm. Ne, tatsächlich ist die Verlegungsrate bei Hausgeburten oder Geburtshausgeburten sehr, sehr, sehr gering.
Ja.
Ne? Also wirklich sehr gering. Das liegt unter anderem auch daran, dass Hebammen Risikoschwangere gar nicht annehmen.
Ne? Ja, stimmt.
Okay. Also wenn wirklich irgendwie ein Ausschluss da ist, dass das Kind nicht zu Hause oder im Geburtshaus zur Welt kommt, dann gehen die Hebammen wirklich auf Nummer sicher. Mhm. Und teilweise, die verlegen sogar sehr früh, wenn sie merken, irgendwas ist nicht. Ne? Und wir Frauen haben tatsächlich ein super Körpergefühl. Wenn wir uns lässt, merken wir, wenn irgendwas nicht stimmt.
Ja.
Ne? Und dann verlegen die Hebammen im Zweifel immer früher. Mhm. Und gerade hier in Ballungszentren in Berlin ist das nächste Krankenhaus 8 Minuten entfernt oder sogar noch näher.
Ja.
Ne? Also das ist gar nicht so schwierig. Hebammen haben eine super Ausbildung. Mhm. Was die auch alles mit hat an Geräten, was die Hebamme alles kann, das wissen wir gar nicht. Mhm. Wir denken manchmal, so eine Hebamme, das ist so eine Kräutertee trinkende, strickende, Räubusch-Tee trinkende Frau irgendwie.
Ich bin gerade froh, dass das von dir übrigens kommt. Wäre das von mir gekommen, wäre ich jetzt hier so als die Kritische hingestellt worden, ja?
Also tatsächlich, ich hatte, also das ist jetzt ein bisschen abgefahren, aber eine Freundin von mir macht Geburtsfotografie.
Ja.
Die war mit dabei. Mhm. Und ich habe meiner Hebamme die Fotos zur Verfügung gestellt. Und sie hat gemeint, boah, krass, guck mal, und hier notiere ich was und hier messe ich was, so, ne? Und wie toll ich mich ans Protokoll halte eigentlich, ja, ne? Und ich habe das gar nicht mitbekommen. Ich war so bei mir. Mhm. In meiner Erinnerung hat sie mich nur einmal untersucht, also vaginal, als sie zu mir nach Hause kam. Und dann hat sie aber zwischendurch immer ganz viel protokolliert, mitgeschrieben, hat zwischendurch diesen kleinen Herzton-Venenschreiber rangehalten und hat einfach geguckt, ob alles gut ist, ne?
Ja.
Und es kam mir aber überhaupt nicht invasiv oder so vor. Also ich habe mich gar nicht irgendwie untersucht gefühlt, zum Beispiel.
Das heißt, du warst so da, im Gegensatz zu der ersten Geburt, wo du sagst, du hast dich sozusagen so ein bisschen abgegeben oder die Verantwortung ja. war weg, warst du da voll bei dir und hast sozusagen auch selber gespürt, was da körperlich gerade passiert.
Mhm. Ich hatte auch super Wehenpausen. Das hat man ja zum Beispiel nicht, wenn eingeleitet wird. Ne? Dann hat man ja. so ganz fiesen Wehensturm, also haben einige oder viele. Ich konnte also die Wehenpausen ganz gezielt nutzen und hat dann so teilweise so klare Sachen gesagt wie, ach ja, jetzt ist der Muttermund vollständig und so, ne? Ach, und dann dazwischendurch geht er geatmet.
Ich habe im Krankenhaus, ich hatte auch super Wehenpausen. Ich hatte nämlich auch trotz Krankenhaus eine sehr interventionsarme Geburt. Also das heißt, ich hatte, bin da morgens hin, ja, habe da geklingelt, war ein bisschen aufgeregt, weil ich gar nicht wusste, wo ich jetzt genau hin muss und hinkomme. Aber kaum war ich da in diesem Kreißsaal, der wirklich schön gemacht war mit Sternenhimmel und Badewanne und eigentlich ein nettes Ambiente, gerade für diese Krankenhausatmosphäre. Und dann wurde da einmal so ein CTG gemacht, das fand ich gar nicht schlimm. Und dann hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, ich werde sehr in Ruhe gelassen und konnte auch bei mir sein. Und ich hatte absoluten Luxus, ich hatte eine 1:1-Betreuung durch die Hebamme, die da gerade Schicht hatte, weil ich auch die einzige natürliche Gebärende gerade zu der Uhrzeit war. Ich hatte also Glück und kann sagen, ich hatte auch das Gefühl, ich konnte ziemlich bei mir sein. Und in diesen Wehenpausen war es immer sehr lustig, weil ich dann zwischen doch sehr deutlich machen, dass ich Schmerzen spüre, dann Smalltalk gemacht habe und dann irgendwie auch gelacht habe und dachte, ach, das ist ja echt ganz cool und oh, jetzt geht's wieder los und dann ging es weiter. Also das, diese Wehenpausen, ich glaube, das ist eine Erfahrung, die auch nicht jede Gebärende machen kann und da bin ich eigentlich ganz dankbar drum, dass die bei mir so schön als Pause auch wirklich genutzt werden konnten und ich das auch gespürt habe in dem Moment.
Das ist wirklich Luxus, dass du eine 1:1-Betreuung teilweise hattest, ne?
Ja, also ich weiß,
das
weiß ich.
In der Regel kommen, glaube ich, 6 Gebärende auf eine Hebamme in der Klinik.
Genau. Das war tatsächlich einfach Glück im Timing. Ich weiß auch nicht, ich kann das auch gar nicht einschätzen, wie das anders gewesen wäre. Ich habe mich die ganze Zeit gut betreut gefühlt, hatte das Wissen aus dem Geburtsvorbereitungskurs irgendwie abrufbereit und hatte das Gefühl, ah, jetzt machen wir das, ah, jetzt sind wir in der Phase, jetzt atmen wir. So checklistenmäßig habe ich das so ein bisschen wie abgearbeitet, weil ich einfach so eine Angst auch vor der Geburt hatte, dass ich das, glaube ich, brauchte, dieses ich halte mich an was ganz Bestimmtem fest und das ist hier mein Plan so in etwa. Und wenn was doch nicht so passt, dann ist diese Hebamme auch da, die mir dann irgendwie hilft. Mhm. Aber was du gerade meintest, das ist übrigens auch was, das ist mir auch gar nicht so bewusst und ich glaube vielen nicht, was hat eine Hebamme tatsächlich an Fachwissen drauf und was hat die gelernt und was nicht. Und das ist, glaube ich, auch ein Ding, dass man da kritisch schon deswegen gegenübersteht, sobald kein Arzt da ist, weil der Arzt, die Ärztin, das ist die Institution. Ja?
Dabei muss man beachten, was hat ein Arzt für eine Ausbildung? Ein Arzt ist ein Heiler, der heilt Krankheiten. Mhm. Der lernt nicht, wie die Dinge physiologisch funktionieren. Also kein Gynäkologe hat im Curriculum drinstehen, dass er bei einer ambulanten Geburt bzw. bei einer außerklinischen Geburt dabei sein muss. Das ist ein total anderes Ding. Die sind dafür ausgebildet, im Notfall einzugreifen.
Ja.
Ne? Und was auch, was einfach auch so ein Konflikt, glaube ich, ist, ich habe das ja selber erlebt, ich gehe ins Krankenhaus und ich denke, die machen jetzt irgendwas mit mir. Ne? Und die Hebamme oder der Arzt oder die Ärztin denkt dann, okay, die Frau möchte, dass ich was mache, dann Gott, machen wir mal hier. Ne? Legen wir mal einen Zugang oder irgendwas, dass man sich halt betreut fühlt oder dass man das Gefühl, man macht irgendwas. Leider ist unser Körper so, mit jeder Intervention steigt auch die Komplikationsrate. Ne?
Ja.
Also es ist wirklich schwierig.
Das heißt, eigentlich kann man sagen, je mehr ich mache oder je mehr gemacht wird, desto mehr muss dann auch wieder weiter eingegriffen werden. Das ist so ein Kreislauf, der da sozusagen in Gang gesetzt wird im Zweifel.
Wichtiger ist, dass man einfach seelisch interveniert, würde ich sagen. Also wie geht's dir, was wünschst du dir, das Kreuzband massiert, diesen Gymnastikball anbietet zum Beispiel oder es gibt ja auch so Tücher, die von der Decke hängen oder so. Ne? Oder ja, einfach der Frau hilft, herauszufinden, was sie möchte, was sie braucht.
Ne? War bei beiden Geburten dein Geburtspartner, also der Partner war mit dabei, habe ich schon rausgehört. Und
bei der ersten Geburt war mein Freund dabei, genau. Ja. Bei der zweiten Geburt hat er sich um meinen Sohn gekümmert, oder um unseren Sohn gekümmert. Spannenderweise hat er noch nie so lange geschlafen, also die beiden haben ewig geschlafen, sind dann frühstücken gegangen und kam dann perfekt wieder, als Edgar auf der Welt war, um die Nabelschnur durchzuschneiden.
Ach, okay.
Genau, also bei der zweiten Geburt war meine Mama quasi mein Geburtshelfer. Das war mir auch sehr, sehr wichtig. Und ihr auch. Wir hatten beide zeitgleich den Wunsch geäußert, doch das gemeinsam zu bestreiten, weil meine Mama meinen Bruder und mich in der damaligen DDR auf nicht schöne Art und Weise auf die Welt gebracht hat und sie gern dabei sein wollte. Und ich es für sie auch sehr wertvoll fand. Im Nachhinein war das für sie sehr, sehr heilsam. Sie kann das gar nicht glauben, dass das einfach ohne irgendwelche Interventionen klappen
kann. Also dass Geburt einfach was Natürliches ist, also sozusagen zu erfahren.
Ja. Ganz spannend. Und auch wenn sie jetzt im Umfeld davon berichtet, sind die alle total ungläubig, ne?
Ja.
Und das ist einfach, das ist ein schönes Erlebnis, was uns beide noch mehr verbindet, ne? Und was für sie auch, was sie noch mehr mit ihrem Enkelkind verbindet auch, ne?
Würdest du sagen, bei der ersten Geburt war das klar, weil man das heute, macht man das so, dass der Geburt, also dass der Partner automatisch sozusagen mit bei der Geburt ist? Und oder warum war deine Mama bei der ersten Geburt nicht dabei? Was würdest du sagen? Was war das?
Schwierig ist halt, dass wir nicht in derselben Stadt wohnen. Ne? Also meine Eltern wohnen etwa 200 Kilometer weit weg. Mhm. Und dann ist es, du weißt ja nicht, wann es losgeht, ne?
Ja.
Und überhaupt, und irgendwie war es klar, dass Clemens mitkommt. Und irgendwie, ne, macht man heute so. Ist ja auch schön. Und diesmal haben wir es wirklich so geplant, dass meine Mama 2 Wochen vor dem errechneten Geburtstermin kam. Die hat hier übernachtet, hat uns unterstützt, sich um Oskar gekümmert. Das war wirklich gut.
Ja.
Ne? Dadurch habe ich mich auch noch mal ein bisschen entspannen können, ne? Und auch quasi richtig sowas wie eine Mutterschutz gehabt auch. Ne?
Also auch was anderes eigentlich schon zur ersten. Man kann eigentlich sagen, dass auch das Ende der Schwangerschaft von Geburt 1 und 2 dann, oder Schwangerschaft 1, 2, was komplett anderes war, oder? So vom Gefühl her klingt das schon, als wären die Startbedingungen einfach auch beim zweiten Kind viel besser gewesen.
Ja, ich wusste halt auch, dieses Kind wird zu Hause zur Welt kommen.
Ja.
Ich habe mich frühzeitig um eine Hebamme gekümmert, ne? Auch wie gesagt, eine Hausgeburtshebamme. Ich habe die Vorsorge komplett bei der Hebamme machen lassen und war nur zum Ultraschall beim Gynäkologen. Auch der, es war sehr witzig, weil die gynäkologische Praxis, in der ich bin, die war vorher ein Geburtshaus, Hebammen geleitet. Und dort waren aber auch die Ärzte. Und obwohl die Ärzte seit kurzem kein Geburtshaus mehr ist, war ich die seit Jahren die einzige Schwangere dort, die außerklinisch gebären wollte und geboren hat. Ne? Und die haben halt einfach ihre Standards, ne? Wie mit diesem CTG oder so. Und mich hat dieses CTG schon immer wahnsinnig gemacht, dieses Pferdegetrappel. Hat mich irgendwie richtig gestresst, ne? Auch unter der ersten Geburt.
Ich fand das überhaupt nicht schlimm. Ich fand das interessant und habe mir das angeguckt und dachte, komisches Gerät. Also, das ist, wie unterschiedlich da die Blicke drauf sind. Ich höre das nämlich häufiger, dass dieses CTG und was einen da alles so rausbringen kann oder was viele da berichten, ich habe da ganz anders getickt anscheinend und finde das spannend. Und das ist, glaube ich, so wichtig, oder das ist, glaube ich, das, was jede Schwangere oder was ich jeder Schwangerin auch wünsche, dass sie irgendwie so ein bisschen auf sich selber hören kann, weil man hört ja allerhand schon in der Schwangerschaft, dann gibt es das Umfeld. Und sich davon ein bisschen frei zu machen und dieses Vertrauen zu haben in sich selbst, also das heißt, das hat mir auch sehr geholfen. Ich hatte da auch schon mal mich in der Schwangerschaft total viel informiert aus dieser Angst heraus und dann dieses Vertrauen entwickelt, ist was ganz Natürliches. Und letztendlich, der Ort ist fast schon zweitrangig, wenn ich einfach weiß, das wird schon. Also was soll da groß schief gehen? Und da braucht man, glaube ich, aber auch einfach gerade als unsichere erstgebärende Leute, die einen unterstützen und vielleicht eben auch einen Arzt, eine Ärztin, die da positiv ist, eine Hebamme und einfach eine Konstante.
Man braucht auch vor allen Dingen Vorbilder. Ne?
Ja.
Also was hörst du heute? Du hörst eigentlich, wenn du dich im Umfeld umhörst, also entweder nur furchtbare Krankenhausgeburten, ne, oder wie er das wehgetan hat. Und dann hat man auch die Erwartung, dass das wehtun muss.
Es muss wehtun, genau, es, ne, muss ganz furchtbar werden. Geburt, also, ist anscheinend was ganz Schlimmes. So, ja.
Genau, und diejenigen, die ihre Kinder nicht im Krankenhaus zur Welt bringen, sind natürlich auch vorsichtiger, das zu erzählen, weil man wirklich mit ganz vielen Vorurteilen kämpfen muss. Wenn ich erzähle, dass die Studienlage eindeutig ist, dass es weniger, also das Risiko ist geringer für Komplikationen und so weiter, und die Werte im Nachhinein sind besser. Das glaubt dir niemand, ne?
Ja.
Und bei mir ist es halt so, die wissen, was ich studiert habe und dass ich mich damit befasse. Und dann ist, glaube ich, mein Impact, so meine Wirkung schon mal eine andere.
Ja, ne? Weil.
Und ich schaffe es tatsächlich in meinem Umfeld, zum Umdenken anzuregen. Am Anfang haben alle so gesagt, ja, bring das mal zu Hause. Ja, wirst du schon sehen. Wie mit den Stoffwindeln am Anfang. Ja, das machst du eh nicht lange so. Und ich habe einfach bewiesen, dass es anders geht. Mir ging es auch so gut nach der Geburt.
Ne, ich habe dann die
Plazenta noch geboren. Mein Freund hat schon mit dem Baby gebondet. Ne? Oskar kam dazu. Wir haben ganz süße Fotos, wie er mit dem Baby kuschelt und Edgar begrüßt und so. Ne? Und ich kam dann mit dazu. Wir haben alle auf der Couch gekuschelt. Und das war einfach total schön und echt perfekt. Die Hebamme hat mich dann noch versorgt. Und dann haben wir in aller Ruhe den Papierkram noch machen müssen natürlich. Ne? Mit Geburtsurkunde anmelden und so. Ne?
Ja.
Aber es war echt schön. Wir konnten halt so den Familienstart total gut genießen. Und Edgar ja, war sofort Teil davon, ne, und kam nicht erst dazu.
Ja.
Ne? Und Oscar hat ihn auch von Anfang an, also gleich gesehen, der weiß auch, was ich für Geräusche gemacht habe. Und für ihn ist jetzt Geburt was Normales. Ne? Mhm. Also ich finde tatsächlich, dass der Start des Lebens und das Ende des Lebens in unserer Gesellschaft sehr tabuisiert wird. Mhm. Das geschieht hinter verschlossenen Türen.
Ja.
Und ich finde es wichtig, dass wir das wieder in die Mitte der Gesellschaft holen. Dass wir Beispiele haben, wie auch mit dem Stillen. Wenn es uns niemand zeigt, wir wissen das nicht.
Genau, wir sind so losgelöst von diesen ganzen Themen, die einfach, weil die eben nicht in der Mitte oder zentral irgendwie sind. Und das ist ja auch so ein Thema wie diese Debatten um öffentliches Stillen oder sowas. Ich finde, jede Mama kann das machen, wie sie möchte. Aber dass es da überhaupt so Debatten drum geben muss, zeigt ja schon mal, wie unnormal anscheinend ganz natürliche Sachen für uns sind.
Ja.
Ja. Was ich aber gerade mich gefragt habe, ist, wenn ich jetzt einen kritischen Blick drauf hätte, auf das Thema Hausgeburt, würde ich vielleicht auch sagen, okay, die erste Erfahrung, die du gemacht hast, war vielleicht auch einfach negativer behaftet, weil es war deine erste. Und nehmen wir mal an, du hättest jetzt irgendein Risiko oder eine Krankheit gehabt, wo gesagt worden wäre, es geht keine Hausgeburt. Meinst du, es wäre für dich irgendwie möglich gewesen, einfach weil du schon wusstest, was du eher nicht willst und weil du mehr Verantwortung einfach mit dem zweiten Kind dann übernommen hast, dass du auch im Krankenhaus eine bessere Geburtserfahrung gemacht hättest?
Ich glaube generell, dass die zweite Erfahrung anders sein kann oder ja anders wird, weil man ja schon irgendwie weiß, was auf einen zukommt.
Ja.
Trotzdem gibt es Frauen, die sagen, das zweite Mal war komplett anders, war gar nicht vergleichbar. Mhm. Ne? Aber dadurch, dass du ungefähr weißt, wie sich was anfühlen könnte, bist du schon mal so ein bisschen vorbereiteter, weil du weißt, was dich erwartet.
Ja.
Ich glaube schon, dass ich auch in der Klinik selbstbewusster gewesen wäre. Ich hätte aber trotzdem diese Angst, ich muss die Leute von mir fernhalten. Ich musste mich bei der ersten Geburt rechtfertigen, dass ich keinen Zugang wollte. Die legen einen standardmäßig diese Nadel in den Arm.
Ich weiß.
Falls man irgendwelche Medikamente braucht, wollte ich nicht. War ich schon so, Und dann habe ich meinem Freund auch damals gesagt, du musst dich von mir fernhalten. Ich will das nicht, das nicht,
das
nicht,
das
nicht.
Das Gefühl, du musst dich beschützen, also du musst beschützt werden.
Richtig.
Mhm. Ich wollte kurz sagen, ich würde sagen, da spielt bei dir echt ganz viel rein, dass du eben schon viele Sachen gesehen hast und gesehen hast, was du nicht willst. Mhm. Ich erinnere mich daran, dass ich zum Beispiel für mich persönlich, wenn Frauen sagen, oh, ich hätte lieber einen Kaiserschnitt, ich habe Angst vor dieser natürlichen Entbindung, da gehen bei mir alle Alarmglocken an, weil ich durch mich kenne. Ich habe so eine Angst vor einem Kaiserschnitt gehabt, weil ich das bei meiner Tante gesehen habe, 10 Jahre vorher. Und da habe ich gesehen, diese Art der Behandlung danach, wie es ihr ging, das war für mich wie so ein, oh Gott, das möchte ich auf gar keinen Fall. Und das heißt gar nicht, dass ich das negativ unbedingt bewerte oder dass ich niemandem zugestehe, dass das für andere Leute okay ist. Für mich war das absolute rote Tuch und der absolute Albtraum. Und das war auch das, wovor ich mich unbedingt beschützen wollte.
Ja.
Und deshalb ich super selbstbewusst in dieses Krankenhaus gegangen bin, so spät wie möglich. Der Zugang ist das Maximum der Gefühle. Ich will das jetzt raus haben. Ich möchte das bitte so und so. Und nein, auf gar keinen Fall. Und ich weiß noch, das fand ich aber eigentlich sehr positiv, ich hatte diese Papiersprechstunde. Das heißt, ich wurde dann, da hat man diesen bürokratischen Kram in der 30. Schwangerschaftswoche oder so einfach gemacht. Mhm. Und da wurde ich gefragt, gibt es denn was Sie sich schon irgendwie vorstellen, was ihnen gut tun könnte, auch wenn sie die Situation nicht wirklich kennen? Und gibt es etwas, wovor sie Angst haben, was ihnen Sorgen macht, worüber wir jetzt sprechen müssten? Und ich habe das dann erzählt und diese Frau war wirklich sehr, die hat es ernst genommen, hat es aufgeschrieben und da dachte ich so, boah, die hat es jetzt irgendwie, das ist ja schon mal irgendwo vermerkt, wie ich so ticke. Und dadurch hatte ich schon weniger dieses Gefühl, ich muss da irgendwie beschützt werden. Also das fand ich sehr, sehr positiv. Da kann ich vielleicht sagen, vielleicht hatte ich da auch Glück irgendwie, ja. Aber das ist was Positives. Oder anders, ich habe mich auch gefragt, eigentlich wäre es ja schön, wenn diese Lager, Krankenhaus, Hausgeburt, Geburtshaus, wenn diese riesigen Unterschiede dazwischen, wenn das System es zulassen würde, dass Krankenhäuser und Hausgeburten sozusagen, dass das ein bisschen mehr sich annähern kann. Also dass die Atmosphäre, dieses System einfach ein bisschen geburtsfreundlicher wird. Siehst du da eine Chance? Ist da was im Prozess aus deiner Sicht? Oder denkst du, das wird noch ganz, ganz lange dauern oder ist ganz, ganz schwer?
Also was ich wichtig finde, ist, dass jeder weiß, dass bei einer Geburt eine Hebamme anwesend sein muss.
Mhm.
Kein Arzt. Hebammen sind sehr fähig und sehr gut ausgebildet.
Mhm.
Und dass es aufgrund der politischen Situation gerade sehr schwierig ist mit der Hebammenlage, weil es einfach jetzt weniger gibt. Die hören auf, ne? Die schmeißen einfach hin. Kann ich aber stehen. Und wir müssen einfach Hebammen da unterstützen.
Mhm.
Ich bin zum Beispiel auch Mitglied im Motherhood e.V. Das ist eine Bundeselterninitiative. Da kann man ganz viel sich auch darüber informieren, was so los ist. Und es ist halt nicht egal, wie wir geboren werden. Ne? Ich finde es wichtig, dass jede Frau den Geburtsmodus oder den Geburtsort kriegt, der für sie stimmt.
Ja.
ne? Und dass diese Entscheidung möglich sein sollte und dass man sie nicht dafür straft. Ich musste mir anhören, ob ich mein Kind umbringen will, ob ich denn den Verstand verloren hätte, dass ich nicht in das sichere Krankenhaus gehe. Ne?
Ja.
Frauen, die sich für einen Kaiserschnitt entscheiden, beziehungsweise das ist ja im seltensten Fall die Entscheidung selber, aber die irgendein Risiko haben, wo ein Kaiserschnitt wirklich notwendig ist, die müssen sich anhören, warum sie das machen. Ne?
Warum sie das machen, genau. Das ist dieser Rechtfertigungsdruck, dass egal welchen Weg man geht, oder wenn es ein bisschen abweicht vom klassischen oder von dem perfekten Bild, was in unserer Gesellschaft herrscht, dass dann dieser Rechtfertigungsdruck einfach kommt.
Ich finde es halt wichtig, dass wir Mütter oder wir Schwangeren oder wir Frauen uns gegenseitig eher unterstützen,
ja,
und gemeinsam stehen und nicht immer nur gegeneinander kämpfen. Und im Endeffekt wollen wir alle nur gute Eltern oder gute Mütter sein. Niemand will seinem Kind vorsätzlich Schaden oder einen schlechten Start ins Leben gewährleisten.
Ja, und, ne, niemand möchte was Schlechtes für sich. Also das darf man ja, oder, ja, finde ich, ist auch wichtig im Hinterkopf zu behalten. Ich glaube, da bin ich so nah an mir selbst dran in der Situation, dass ich denke, wie geht's mir denn gut? Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, das den Partnern oder dem Umfeld zu kommunizieren. So, hey Leute, das ist ja die Erfahrung, mache ich. Und wenn ich das Gefühl habe, ich mache hier was, worauf ich mich gar nicht einlassen möchte oder kann, wird es irgendwie viel, viel schwieriger für mich. Dann ist, glaube ich, ein ganz anderes Verständnis hoffentlich da, meistens zumindest. Ja.
Wichtig finde ich, dass man eine informierte Entscheidung trifft. Also wenn du schwanger bist, du gerade erfährst, dass du schwanger bist, dass du tatsächlich schon ganz früh dich damit beschäftigst, okay, was möchte ich denn? Weil dann einfach man ganz früh schon Hebammen suchen muss.
Ja. Ne?
Auch für die Wochenbettbetreuung muss man schon ganz früh Hebammen suchen. Mhm. Also auf jeden Fall im Wochenbett, also auf jeden Fall mindestens die 8 Wochen nach der Geburt hat jeder Anspruch auf eine Hebammenbetreuung, die einfach auch guckt, wie geht's dem Neugeborenen, wie geht's dir, wie verheilt der Nabel, nimmt das Kind genug zu, wie läuft's mit dem Stillen und so,
ja,
wie ist die Rückbildung. Das sollte man auch schon frühzeitig machen. Und je nachdem, wie man gepolt ist, sollte man eben gucken, welcher Geburtsort ist mir lieb und sich eben schon informieren und wirklich sachlich informieren. Was ich auch immer gut finde, wenn man sich einfach mit verschiedenen Leuten unterhält, also mal hört, wie hat die ihr Kind bekommen, wie hat sie ihr Kind bekommen oder auch wie war es früher, wie ist es heute, ne?
Ja.
Und dass man einfach guckt, okay, wem bin ich vielleicht ähnlich oder wo würde ich mich wohlfühlen, ne? Dass man einfach guckt, dass man sich auch Geschichten erzählen lässt, weil es gibt so Dinge, die sagt dir vorher niemand.
Ja.
Und wenn es dann passiert, bist du halt so völlig, oh mein Gott, ne?
Ja.
Also deswegen ist es gut, wenn eine Freundin hat, die wirklich ehrlich darüber spricht. Und dass man das gegebenenfalls auch dann mit seiner Hebamme bespricht. Auch was man so für Ängste vielleicht hat, was man für Erwartungen hat. Ich finde es ganz wichtig, dass man sich nicht irgendwie ausmalt, wie muss es sein, es muss Musik laufen, ich hätte gerne Lavendelduft und...
Ja, zumal, also ich als Schwangere habe mir ganz andere Sachen ausgemalt, die für mich wichtig wären. Das war mir dann unter der Geburt total egal.
Hm.
Also ich wusste gar nicht, was da überhaupt die Kriterien sind, die da irgendwie wichtig sind. Lavendelduft war mir egal.
Ich habe mir total die Platte gemacht, was ziehe ich denn bitte an? Bei der Geburt, das ist schnell, dass ich gut stillen kann und dass ich das schnell auskriege und so.
Ja.
Und im Endeffekt war ich, glaube ich, die Hälfte der Zeit nur nackt. Ich habe dann Edgar in der Badewanne zur Welt bekommen, hier zu Hause. Ne?
Mhm.
Da war ich natürlich auch dann nackt.
Klar.
Also die Outfit-Wahl war relativ wurscht. Aber das sind so Gedanken, ne? Genau.
Bei der Hausgeburt, das ist, glaube ich, auch so wichtig daran. Oder ich glaube, das ist so, sich bewusst zu machen, dass wenn die Geburtserfahrung eine positive ist, also wir haben nicht alles in der Hand, aber die Sachen, die wir beeinflussen können, wenn wir uns da so ein bisschen Gedanken machen und wissen, wohin wir da wollen und was auf gar keinen Fall geht und so weiter, dass dann auch der Start ins Familienleben sicherlich ein angenehmerer ist.
Ja.
Ich glaube, das ist auch einfach eine gute Erkenntnis und vielleicht auch eine Motivation für jede Schwangere, die das gerade hört, zu sagen, okay, ich mache mir da wirklich meine Gedanken zu und versuche da meinen eigenen Weg zu finden und da ganz, ganz in mich hineinzuhören, auf mich zu vertrauen.
Tatsächlich typisch ist, dass die Frauen ihre ersten Kinder in einem Krankenhaus zur Welt bringen und dann die zweiten Kinder im Geburtshaus oder zu Hause zum Beispiel. Ne?
Wahrscheinlich einfach durch diese, was auch du gerade geschildert hattest, dieses Gefühl, nicht richtig in sich gehen zu können, dass die Atmosphäre oder dass das einfach alles nicht zu einem passt. Also ich glaube auch, das Selbstbewusstsein steigt tatsächlich. Wenn ich jetzt daran zurückdenke, als ich meinte, ich überlege, ob ein Geburtshaus vielleicht was für mich wäre, habe ich mich in der ersten Schwangerschaft noch sehr, sehr leicht davon abbringen lassen. Das heißt, ich habe dann gar keine weiteren Schritte unternommen, die es nötig gewesen wären. Und dieser Standardweg dann einfach zu diesen Krankenhaus-Infoabenden zu fahren, war dann, das hat keiner hinterfragt, da hatte ich dann alle an meiner Seite und dann habe ich das einfach gemacht. Und mittlerweile Wäre ich da aber anders drauf und würde sagen, nee, ich achte auf mich, ich weiß, was mir gut tut, ich weiß, was ich brauche und deswegen würde ich mir überlegen, was für mich das Richtige wäre. Obwohl ich dazu sagen muss, meine Krankenhausgeburt empfinde ich als positiv und vermutlich würde ich sogar wieder ins Krankenhaus gehen. Das ist aber jetzt nur so ein Verdacht und ich weiß auch nicht, ich hatte ja auch schon gesagt, ich hatte sehr optimale Bedingungen im Krankenhaus. Also wie gesagt, eine 1:1-Betreuung ist nicht der Standard und ich weiß nicht, wie ich denken würde, wenn es anders gelaufen wäre.
Gibt ja noch die Variante, wenn man jetzt keinen Angehörigen hat, den man da 1:1 dabei haben kann oder möchte, eine Doula mitzunehmen zum Beispiel. Ne?
Das stimmt. Das ist auch wieder eine Alternative, die, glaube ich, viele nicht auf dem Schirm haben. Es gibt eben auch da wieder viele Wege und es lohnt sich immer, sich zu informieren, zu schauen, was passt zu mir und sich klar zu machen.
Und die Möglichkeit auch einer ambulanten Geburt, dass man einfach dann nach der Geburt nicht die 3 Tage oder so Stunde da bleibt, ja, sondern halt dann auch nach Hause geht.
Ja.
Genau. Was ich gerne noch sagen möchte, ist einfach, dass man oder dass Frau einfach den Glauben an sich selbst nicht verlieren darf oder zurückgewinnen muss. Wir als Frauen, schwangere Mütter, wir sind dafür geboren, Kinder zu bekommen.
Ja.
Und wenn wirklich kein gesundheitliches Risiko dagegen spricht, können wir das auch ohne fremde Hilfe. Das haben wir jahrtausende lang so gemacht. Wir sollten uns gegenseitig unterstützen, unser Wissen teilen, unsere Erfahrungen teilen. Und es können auch Frauen nach Kaiserschnitten Kinder vaginal zur Welt bringen, also ganz natürlich zur Welt bringen. Und wenn man den Wunsch hat, das zu tun, dann sollte man das mit dem Arzt oder eben mit der Hebamme besprechen und einfach herausfinden, was möchte man, was gibt es für Möglichkeiten.
Ja.
Und man hat immer die Möglichkeit, seine eigenen, es ist sein Körper, es ist mein Körper, es ist dein Körper, ne?
Ja.
Über den wir verfügen. Und es ist nicht egal, wie wir geboren werden. Es ist ganz wichtig, dass wir da bewusste Entscheidungen treffen.
Mhm. Was ich aber noch einhaken muss, du hattest vorhin gesagt, du findest einfach andere Frauen um Rat fragen. Das ist was sich bei mir überhaupt nicht bewährt hat, weil ich eben ganz viel nur diese Horrorgeschichten gehört habe und die haben mir einfach nur Angst vorm Krankenhaus gemacht.
Deswegen meinte ich ja möglichst verschiedene Geschichten hören. Ne?
Aber das ist so schwierig, wenn 98% der Geburten heutzutage im Krankenhaus sind. Dann müssen ja, je nachdem, wo du auch unterwegs bist, müsste ich ja schon ganz schön suchen im Zweifel, bis ich da jemanden finde. Oder ich informiere mich online und schaue einfach.
Das es gibt wirklich auch Gruppen in sozialen Netzwerken, die sich mit den verschiedenen Themen beschäftigen. Also es gibt zum Beispiel Natürliche Geburt heißt die Gruppe, Hausgeburt, wo man auch Geburtsberichte lesen kann.
Ja.
Ne, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, sich nochmal zu informieren. Mir fällt noch ein, wenn jetzt hier jemand zuhört, der vielleicht ein Geburtstrauma hat, ne, für den eine Geburt ganz furchtbar in Erinnerung ist und das einfach traumatisierend war, es gibt Hilfe. Ne? Da würde ich einfach nochmal an Psychologen verweisen. Da gibt es wirklich Traumatherapeuten, die sich darauf spezialisierend haben und eben auch das Trauma vom Kind mit zu behandeln.
Ja.
Das ist ganz wichtig, also dass man das aufarbeitet und das nicht verhindert, dass man vielleicht noch ein Kind kriegt, obwohl man noch einen Kinderwunsch hat.
Ja. Okay, genau. Dann bedanke ich mich an der Stelle für deine offene Schilderung und auch fürs Teilhaben lassen an der, ja, die zweite Geburt klingt schon, ich würde fast sagen, nach einer Traumgeburt. Ne? Also wenn was da so geschildert ist und ich durfte ja auch ein paar Bilder davon sehen, würde ich sagen, das ist so sehr nah dran an dem, was sich, glaube ich, viele Frauen wünschen, zumindest gefühlsmäßig. Ob das jetzt daheim ist oder ganz woanders, das muss jede Frau, jede Familie für sich selbst finden. Und ich hoffe, dass die Folge ein bisschen in die Richtung bestärken konnte, dass man sich da auf den Weg macht, dass ihr euch da auf den Weg macht. Und dass auch rübergekommen ist, dass eigentlich sind wir uns einig, ne? Das Wichtigste ist das Vertrauen in sich selbst und diese Gewissheit, dass wir wirklich dafür gemacht sind, Kinder zu gebären.
Ja, für mich war es wirklich eine heilsame Erfahrung und Edgar ist auch vom Temperament her total entspannt und ganz lieb und ja, bei Oskar hatte ich ja noch mal ein paar andere Probleme, das können wir vielleicht ein andermal besprechen.
Ich würde sagen, das wäre dann mal was für eine weitere Podcast-Folge. Wir reden ja auch sehr launig hier gerade. Ja.
Ja, ich danke dir auf jeden Fall, dass du mich eingeladen hast und dass ich meine Geschichte erzählen darf und anderen Frauen einfach den Mut machen kann, wenn man das Kind nicht in der Klinik zu Bett bringen möchte, dass man nicht wahnsinnig ist und selbstmütterische Ansicht hat, sondern dass man einen sicheren Weg geht ne, und dass Hebammen einfach eine unglaubliche, wichtige Sache sind für jede Schwangere.
War ein angenehmes Gespräch. Und ich muss mich natürlich bei dem Kleinen, bei Eddie, bedanken, dass er so gut jetzt hier fast eine Stunde am Stück durchgepennt hat. Ich hatte ja schon zwischendurch Angst, dass wir heute gar nicht mehr eine Gesprächsatmosphäre irgendwie hinkriegen.
Ja, die Trage macht es möglich.
Achso, an den Großen müssen wir auch nochmal Danke sagen.
Ja, der Oskar hat hier die ganze Zeit ganz brav gespielt.
Das ist krass. Oskar ist echt krass, also Respekt.
Ja, dann vielen Dank.
Und nun hoffe ich, dass ihr ebenso viel Freude hattet wie ich, Jessica zuzuhören. Nochmal ein großes Danke für dein Fachwissen, was du mit uns teilst, aber vor allem für deine persönlichen Erfahrungen. Und an alle, die bis hierhin mitgehört haben, wenn euch diese Folge Mut gemacht hat und vielleicht ein Stück weit dazu beiträgt, dass ihr mit mehr Vertrauen in die Geburt eures Babys gehen könnt, dann freut uns das sehr. Und dafür von Herzen alles Gute, eure Jana.